außen setzt in der Wüste ohne Wasser, um ihn gefügig zu machen. Und dann gilt es natürlich schnell zu handeln, Kontakt mit der Rechtsabteilung herzustellen, die möglichen Konsequenzen und Schritte aufzuzeigen, alles abzuwägen und dann schnellstmöglich zu handeln und um eine Lösung zu finden.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, und wenn ihr diesen Podcast sowieso abonniert habt, dann habt ihr diese Ausgabe vielleicht auch gehört, dass ich vor einigen Wochen mit Ulf Baranowski gesprochen habe, dem Geschäftsführer der VDV, der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, und habe in dieser Ausgabe mal diese Spielergewerkschaft, wie sie auch gerne genannt wird, mal vorgestellt. Warum ist sie nötig? Warum gibt es sie überhaupt? Und in diesem Gespräch hatte Ulf Baranowski von einem Black Book gesprochen, einem Schwarzbuch des internationalen Fußballs, wo immer wieder Verstöße von Vereinen gegen die Regularien eingetragen werden, wo man ganz genau nachlesen kann, wie haben sich Vereine gegenüber Spielern falsch verhalten, keine Gehälter gezahlt, unter Druck gesetzt worden, dass Verträge aufgehoben wurden und. Und ich habe damals gesagt, dieses Thema, das ist so umfangreich, das greifen wir nochmal in einer neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog auf. Heute ist es soweit, ich habe Ulf Baranowski nochmal erreichen können, der netterweise für dieses Gespräch zur Verfügung stand. Natürlich habe ich bei der FIFPro angefragt, die dieses Blackbook eigentlich ja nicht herausgibt, aber verwaltet und die dieses Blackbook quasi ins Leben gerufen hat. Dort gab es aber leider keine Reaktion, niemand stand für ein Gespräch zur Verfügung. Und deswegen bin ich froh, dass der Ulf Baranowski noch einmal zur Verfügung steht, um euch dieses Blackbook, das Schwarzbuch des internationalen Fußballs, vorzustellen. Hier also das Gespräch mit Ulf Baranowski. Ulf Baranowski, Black Book des internationalen Fußball, Black Book, Schwarzbuch, Steuerzahlerbund sagt Schwarzbuch, da sind schon wieder Steuern verschenkt worden, rausgeschmissen worden. Also ein Schwarzbuch ist generell nichts Gutes. Im internationalen Fußball vermute ich auch nicht, oder?
Auf gar keinen Fall. Also das Black Book Eastern Europe wurde ja schon von der FIFPro, dem internationalen Dachverband der Spielergewerkschaften, 2012 rausgebracht. Erschreckende Dinge wurden dort berichtet, von Gewaltandrohung bis hin zu Gewaltanwendungen. Schläger haben Spieler malträtiert und zur Vertragsauflösung gedrängt. 2016 hat die FIFPro dann nochmal die internationalen Arbeitsbedingungen untersucht. Dabei wurden 14.000 Spieler befragt in 87 Ligen und 54 Verbänden. Die ganz großen Länder wie Deutschland, England, Spanien waren nicht dabei, allerdings viele andere europäische Länder auch. Und die Ergebnisse, die wir dort gesehen haben, geben auch nach wie vor Anlass zur Sorge, können auch nachgelesen werden im Internet. Da ist dieser Global Employment Report veröffentlicht. Wir haben gesehen, niedrige Gehälter. Fast 50% der Spieler verdienen weniger als 1.000 US-Dollar international. Und auch in Europa sind es rund ein Drittel. Wir haben eine schlechte Zahlungsmoral. International rund 40% der Spieler hatten in den letzten Jahren auch schon Probleme damit, ihr Geld pünktlich zu bekommen. Wir sehen, dass Isolationstraining als Druckmittel eingesetzt wird. Auch das passiert leider relativ häufig. Viele Spieler werden auch Opfer von Gewalt und Mobbing. 10% der Spieler berichten über körperliche Angriffe. Und fast jeder dritte Spieler wurde auch schon mal gegen seinen Willen transferiert, weil so viel Druck auf ihn ausgeübt wurde. Wir haben große Probleme mit Spielmanipulationen international. Knapp 10% der Spieler berichten, dass sie mit dem Phänomen schon persönlich konfrontiert wurden. Und rund 7% der Spieler gaben sogar an, dass sie persönlich von der Wettmafia kontaktiert worden sind. Und da handelt es sich nicht nur um Länder, die weit entfernt sind. Auch in Südosteuropa ist dieses Phänomen der schlechten Arbeitsbedingungen sehr, sehr weit verbreitet.
Also wenn ich das so höre, muss ich wirklich sagen, der Traumberuf Fußballprofi zu sein, den kannst du ja komplett in die Tonne kloppen. Das will ja keiner mehr werden, wenn man das alles hört. In diesem Schwarzbuch, das nicht in gedruckter Form in Ledereinband vorliegt und im Buchhandel zu kaufen ist, sondern du hast es angedeutet, es ist im Internet. Kann da jeder zugreifen? Kann so Fußballfans auch mal eben gucken, ach, was läuft denn bei dem im Verein?
Ja, auf jeden Fall. Also das Blackbook ist im Internet verfügbar. Es ist natürlich nicht mehr ganz aktuell, weil eben 2012 schon herausgegeben, aber der CIFPRO Global Employment Report, also der die Arbeitsbedingungen untersucht, der ist aus dem Jahr 2016. Das sind noch recht aktuelle Daten. Das ist alles sehr wissenschaftlich auch ausgewertet worden durch Experten und der Universität Manchester. Und aufgrund auch der großen Stichprobe sind die Daten wirklich aussagefähig. Man kann natürlich nicht alles eins zu eins auf Deutschland übertragen oder auf Spanien. Aber es zeigt, dass in der Tat gerade im internationalen Fußball noch eine Menge zu tun ist.
Interessant fand ich ja, dass du eingangs gesagt hast, dass die erste Ausgabe dieses vermeintlichen Schwarzbuchs East Europe hieß, also Osteuropa. Da denken wir an Russland, an Türkei vor allen Dingen, aber natürlich gibt es auch viel mehr andere Länder. Warum hat man in der Erstausgabe genau dahin geguckt und nicht irgendwie in einen anderen weltweiten Bezirk genommen und gesagt, nee, Osteuropa, da gucken wir als erstes hin?
Ja, weil die Probleme dort bekanntlich recht groß sind. Das kriegen auch wir als Spielergewerkschaft in Deutschland mit. Denn wir haben ja auch Mitglieder, die immer mal wieder in den Ländern in der Region spielen. Und dann haben wir zu tun mit Fragen um ausstehende Gehaltszahlungen. Da müssen dann in aufwendigen Verfahren Gelder aus Deutschland heraus dann wieder eingetrieben werden, in der Regel dann über die FIFA oder mit Hilfe von lokalen Anwälten im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit dann vor Ort. Es gibt aber auch Spieler, die andere Probleme haben, in der Tat auch Isolationstraining erleiden müssen, Mobbing erleiden müssen, Gewalt auch erleiden müssen. Und da versuchen wir natürlich dann auch aus der Ferne zu helfen und dass die Spieler hier auch wieder zu ihrem Recht kommen. Lange war es ein sehr mühsamer Kampf. Glücklicherweise hat die FIFA jetzt auch auf Druck der internationalen Spielergewerkschaften reagiert und Regeländerungen vorgenommen. Beispielsweise ist es jetzt so, dass härter vorgegangen wird gegen säumige Clubs. Die Spieler haben jetzt auch die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand über die FIFA zu bekommen. Und das bedeutet dann konkret, wenn 2 Monate lang kein Gehalt gezahlt wurde, kann in einem beschleunigten Verfahren hier eine Sanktion ausgesprochen werden gegen den entsprechenden Club FIFA-seitig. Und das ist dann in der Regel eine Transfersperre, die auch erst dann wieder aufgehoben wird, wenn die Schulden bezahlt sind. Darüber hinaus kommen noch weitere Strafen in Betracht, wie beispielsweise Punktabzug oder Zwangsabstieg, was auch in der Praxis erfolgt, insbesondere dann nämlich, wenn der Club einfach auch nicht zahlen kann, weil kein Geld da ist. Damit ist dem Spieler dann in der Tat aber auch nicht geholfen. Und darum ist es ganz wichtig, wenn jemand einen Arbeitsvertrag unterschreibt, wo auch immer, dass er vorher die Liquidität des Arbeitgebers auch überprüft und soweit möglich seine Gehälter absichert durch Bürgschaften oder Gehaltssicherungsfonds.
Wenn ich das so höre, würde ich ja fast sagen, ein Spielerberater, der ein Angebot bekommen hat für seinen Klienten, für seinen Spieler aus Osteuropa, oder jetzt haben wir ja die zweite Auflage quasi der ganzen Welt, der muss da erstmal reingucken in dieses Buch, in diesen Report, um zu sagen, steht der Verein drin und wie ist er und wie viele Probleme gab es schon in der Vergangenheit, um wirklich sicher zu sein, mit diesem möglicherweise aufnehmenden Verein zu sprechen, macht Sinn oder eben nicht, weil er schon in der Vergangenheit ständig Theater hat. Ist das also eine Pflichtansicht für Spielerberater, da erstmal reinzugucken, ehe man Verhandlungen aufnimmt?
Ja, also Spielervermittler sollten da natürlich in der Tat auf der Hut sein, sind aber zum Teil auch selber Kern des Problems. Das müssen wir klar sagen, sind ja in der Regel auch im Auftrag des Clubs tätig und nicht im Auftrag des Spielers tätig. Und das macht es für den Spieler natürlich dann umso schwerer zu schauen, inwieweit es hier um den Club gut bestellt ist. Und darum ist es wichtig, mit der lokalen, nationalen Spielergewerkschaft auch zu sprechen, bevor ich dann ins Ausland gehe, mir auch einen unabhängigen Rechtsanwalt zu nehmen, der in meinem Sinne als Spieler die Dinge hinterfragt und die Arbeitsverträge überprüft und bei den großen Verbänden auch nochmal anzufragen, ob soweit alles okay ist. Und dann kommt es natürlich auch auf eine vernünftige Vertragsgestaltung an. In Ländern mit Tarifverträgen wie Niederlanden kann wenig passieren. In Deutschland kann im Spitzenbereich auch relativ wenig passieren, weil es Gehaltssicherungsinstrumente gibt. In der dritten Liga allerdings und in den Regionalligen ist das hier so nicht der Fall. Da haben wir regelmäßig auch mit Insolvenzen zu tun, was eine sehr ärgerliche Geschichte für die Betroffenen ist. Aktuell gibt es in Deutschland auch eine Reihe von Fällen, in die wir involviert sind. Und das ist insbesondere für die Spieler sehr ärgerlich, wenn sie jetzt mehrere Monate kein Gehalt bekommen haben, aber dann erst in der nächsten Transferperiode im Januar wechseln können. Dann reicht also auch das Insolvenzgeld, was ja nur 3 Monate gezahlt wird, nicht aus. Und dann muss sozusagen Vater Staat mit Arbeitslosengeld dann noch unter die Arme greifen. Staatliche Leistungen müssen erbracht werden. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Und darum ist es auch wichtig, hier die Transferregelung für Insolvenzopfer in Deutschland zu verbessern.
Und damit, du hast es nicht namentlich genannt, aber jeder denkt sofort an Wattenscheid 09. Das ist ja der aktuelle Verein, der durch die Insolvenz insolvent gegangen ist, der nicht mehr existiert. Die Spieler, wie du es gerade gesagt hast, müssen warten bis zum Januar. Dann öffnet sich die Transferliste. Da gibt es schon die ersten Transfers, die dann aber erst getätigt werden können. Ich weiß von einem Spieler, der in die Regionalliga Südwest gehen wird von Wattenscheid. Der hat einen Vertrag. Alle anderen haben noch nicht einen neuen Arbeitgeber. Und da müssen wir uns auch so ein bisschen dran gewöhnen an dieser Wortwahl. Arbeitgeber. Fußballspieler sind Arbeitnehmer. Da gibt es einen Vertrag, da gibt es Arbeitsrecht. Da kann man nicht einfach machen, was man will. Zumindest nicht in Deutschland. Die pünktlichen Honorarzahlungen, das Lohn, Gehalt, Steuern abgeführt werden, das ist bei uns Gott sei Dank üblich, bei jedem Verein. Das ist aber in anderen Ländern alles andere als üblich. Gibt es so ganz schwarze Schafe, die dir sofort einfallen, wo du sagst, also Freunde, wenn ihr da hingeht und da einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann könnt ihr eigentlich auch sofort zu Hause bleiben, weil da gibt es nur Ärger?
Ja, also es gibt ein paar Länder in Südosteuropa, mit denen haben wir regelmäßig sehr, sehr große Probleme. Und da ist dann auch davon auszugehen, dass es zu entsprechenden Schwierigkeiten mit Gehältern kommt. Es ist leider auch in Deutschland so, gerade im Bereich der Regionalliga und auch darunter im rein semiprofessionellen Bereich, Oberliga beispielsweise, dass auch da nicht alles rechtskonform vonstatten geht. Das muss man auch ganz, ganz kritisch sagen. Und darum ist der Spieler halt darauf angewiesen, sich umfassend zu informieren und so einen Schritt genau abzuwägen. Wir rufen immer zu rechtskonformem Verhalten auf und zu entsprechenden Sicherungen. Letztendlich ist es dann natürlich auch die Entscheidung des Spielers selber, wo er denn hingeht. Wir haben auch schon erlebt, dass Spieler gegen unsere Warnung dann zu problematischen Clubs ins Ausland gewechselt ist, für sich aber selber kalkuliert hat, okay, ich bekomme eine Signing-Fee in der und der Höhe, ich schreibe gedanklich eine bestimmte Gehaltssumme ab und hoffe darauf, dass ich später auf dem Klageweg noch ein bisschen was reinholen kann. Wenn das ein älterer Spieler war, ist das dann auch einigermaßen aufgegangen. Für einen Spieler im mittleren Altersbereich oder gar für einen jungen Spieler ist das auch allein schon aus sportlicher Perspektive nicht zu empfehlen, weil es dann auch unheimlich schwierig wird, wieder zurückzukommen und auf dem deutschen Markt dann ein adäquates Beschäftigungsverhältnis zu finden. Und also das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn ich nicht im oberen sportlichen Bereich spiele, dass ich immer auch Plan B im Blick habe. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich für unter 1000 Euro irgendwo im Ausland spiele, dann auch noch vernünftig mich auf die Karriere nach der Karriere und ein Leben in Deutschland vorzubereiten. Und darüber hinaus gilt es bei Transfers ins Ausland ja immer auch noch auf sozialrechtliche Aspekte ganz zu achten. Wenn ich in Deutschland spiele, zahle ich hier ins Gesundheitssystem ein. Ich habe einen umfassenden Schutz. Ich bin BG-versichert und zahle in die Arbeitslosen- und Rentenversicherung ein. Das sind alles hohe Standards, die auch einen hohen Wert haben. Und sowas gibt es im Ausland längst nicht in allen Ländern in vergleichbarer Form.
Also lieber auf Nummer sicher gehen und auch eben das Drumherum, du hast es gerade gesagt, das soziale Netz nicht ganz vernachlässigen, denn da geht es auch um die langfristige Zukunft eines Fußballers. Was ist, wenn ich aufhöre? Und da hätte er ja zumindest ein bisschen Rentenansprüche, wenn er entsprechend einzahlt, auch in Deutschland erworben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Zocken, wenn ich also einen aufnehmenden Verein habe, der mir tolle Zahlen liefert, ich sage, ist ja Wahnsinn, das muss ich auf jeden Fall machen, dass zu diesem Zeitpunkt der Verein ja auch selber weiß, da zahlen wir ihm ja sowieso nicht. Wir locken ihn mal und wenn er hier ist, dann zocken wir ihn richtig ab. Also beide Seiten versuchen ja so ein bisschen miteinander zu spielen, so ein bisschen ja Fußball-Monopoly quasi. Das ist doch auch eine Vertrauenssache. Wann würdest du denn empfehlen, wann sollte denn ein Spieler sagen, also wenn ich da so das Gefühl habe, in meinem ersten Gespräch, im zweiten, im dritten oder welche Situation, Position, Zeitpunkt ist es, wo du sagst, also dann aufhören, wenn du da das Gefühl hast, es ist nicht das Richtige, dann nicht weitermachen.
Ja, also der Spieler muss ohnehin ein gutes Gefühl haben, er braucht ein Umfeld, dem er vertrauen kann, er muss auch dem Club vertrauen können und ein seriöser Club wird auch keine Probleme damit haben. Bürgschaften einzufordern, um das Gehalt des Spielers abzusichern. Und dann können Wechsel ins Ausland, auch in problematische Länder, durchaus auch Sinn ergeben. Wir kennen natürlich auch viele Spieler, die auch sehr positive Erfahrungen gemacht haben, sich auch persönlich weiterentwickelt haben, gereift sind, noch eine Sprache gelernt haben, eine andere Kultur kennengelernt haben. Also ich will das auch nicht pauschal schlecht reden, aber man muss schon wissen, dass es diese Probleme gibt und man muss genau abwägen, welcher Schritt denn nun auch ein vernünftiger ist.
Ja, das, was wir von dir hören, macht natürlich jetzt neugierig. Du hast eingangs unseres Gesprächs ja auch mal ein paar Beispiele genannt. Kannst du sie nochmal nennen, was im Einzelnen alles passiert ist, wie Vereine sich gegenüber Spielern verhalten hat oder haben, um die dann dahin zu bringen, wo der Verein sie hinhaben wollte? Das heißt, vorzeitige Vertragsauflösung, auf Gehalt verzichten und so weiter. Du kennst die Beispiele, ja, hast sie eingangs ja auch teilweise stichpunktartig angesprochen. Kannst du uns da nochmal ein paar Beispiele aus der Praxis nennen?
Ja, beispielsweise wird berichtet im Black Book Eastern Europe über einen russischen Club, der hat einen Spieler verpflichtet, den er loswerden wollte. Der Spieler hatte in der ersten Saison sehr erfolgreich gespielt, dann sollte ein anderer Spieler verpflichtet werden. Und der Spieler hatte noch einen Vertrag und auch ein auskömmliches Gehalt und wollte natürlich bleiben. Zuerst ist sanfter Druck dann ausgeübt worden, dass er seinen Vertrag auflöst und auf Gehalt verzichtet. Als das nicht half, hat man ihm gedroht, dass man ihn körperlich attackieren werde und dass er körperbehindert in seine Heimat dann zurückgehen werde, wenn nichts passiert. Dann hat er sich auch noch geweigert zu unterschreiben und letztendlich gab es dann einen Termin beim Clubmanager und dort hat er sich weiterum geweigert zu unterschreiben. Dann sollen zwei Schläger hinzugezogen worden sein, ihn mächtig vermöbelt haben. Schusswaffen sollen gezeigt worden sein. Und unter größter Angst hat er dann den Auflösungsvertrag und die Verzichtserklärung unterfackelt und hat Reis ausgenommen. Das sind sicherlich dann extreme Fälle. Aber Gewalt und Druck kommen natürlich auch schon vor, auch Mobbing. Und gerade wenn man dann isoliert ist in einem fremden Land, ohne großes persönliches Umfeld, fällt es dann auch schwer, sich zu wehren. Und dann ist natürlich auch das Heimweh groß. Und dann gilt es hier auch schnellstmöglich Lösung zu finden.
Ja, zumal vielleicht die Familie mit dabei ist, Ehefrau, Kinder, dann auch dementsprechend vielleicht bedroht, drangsaliert werden. Und dann ist man halt froh, wenn man mit heiler Haut rauskommt, von den finanziellen Verlusten vielleicht gar nicht zu sprechen. Du hast mir auch mal gesagt, dass man offensichtlich ein Spiel auch mal in der Wüste ausgesetzt hat, ohne Wasser, ohne Brot.
Ja, das gab's ja auch, das gab's ja auch. Das war ein Spieler, Mitglied von uns, der auch im südosteuropäischen Bereich tätig war. Und der schilderte genau diesen Fall, ausgesetzt in der Wüste ohne Wasser, um ihn gefügig zu machen. Und dann gilt es natürlich schnell zu handeln, Kontakt mit der Rechtsabteilung herzustellen, die möglichen Konsequenzen und Schritte aufzuzeigen, alles abzuwägen und dann schnellstmöglich zu handeln und eine Lösung zu finden. Weil das geht natürlich gar nicht. Es ist allerdings auch so, dass auch in Deutschland schlimme Fälle vorkommen. Nach wie vor. Also wir hatten in der Vergangenheit Fälle, da haben Hooligans Spieler zu Hause besucht mit Baseballschlägern und mit Gewalt gedroht. Wir hatten in Dresden den Fall, auch vor längerer Zeit, dass nach einer Niederlage auf dem Trainingsplatz 11 Gräber ausgehoben wurden oder dass Spieler nach Niederlagen auch verbal und auch durch Becherwürfe und Ähnliches heftig attackiert wurden. Und das macht schon was mit den Menschen. Und da haben wir uns dann seinerzeit auch als Gewerkschaft klar positioniert und gesagt, Schluss jetzt, das kann einfach nicht weitergehen. Da sind auch ganz klar Grenzen überschritten worden. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass immer wieder auch Kampagnen gefahren werden, die unterstreichen, wie wichtig Respekt und auch Toleranz sind.
Das war, glaube ich, der erste FC Magdeburg, ne? Wo die Fans auf einmal an die Tür klingelten und sagten, Freund, nun wird es aber mal Zeit, dass sie wieder Leistung bringt.
Ja, also wir wollen...
Muss er nur mit dem Kopf nicken. Ob das so ist.
Ja, also es war auch ein Mitglied von uns, sie hat das seinerzeit auch thematisiert, in der Öffentlichkeit dann auch. Oder auch Bepöbelung aus dem Sponsorenumfeld, in der VIP-Lounge sogar gegen Spieler nach dem Spiel, wo man sagt, naja, wir sollten alle mal auch unsere Vorbildrolle hinterfragen.
Eine Gruppe würde ich vielleicht ganz gerne nochmal ansprechen wollen und auch das ist eine Information, die ich habe, die du vielleicht bestätigen kannst oder das ist völliger Blödsinn. Und zwar geht es um deutsche, aber türkischstämmige Spieler, die also ihre Familie, einen Familienhintergrund in der Türkei haben, Deutschland geboren, hier deutsche Staatsbürgerschaft, also richtige Deutsche sind, dann aber in die Türkei wechseln, um dort Fußball zu spielen. Und offensichtlich ist es so, dass diese Spieler dort in deren Familie oder Vaterland, sage ich mal, als Spieler zweiter Klasse angesehen werden und in diesen Vereinen wohl drangsaliert werden, weil sie eben ihre türkische Herkunft aufgegeben haben, laut Staatsangehörigkeit Deutsche sind, aber türkischen Ursprung und da fürchterlich beleidigt werden und Dinge machen müssen, die normale, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, türkische Staatsbürger, türkische Fußballer nicht machen müssen. Stimmt das so?
Ich würde es nicht pauschalieren, aber es ist richtig, dass wir auch schon mit Spielern, Mitgliedern von uns, türkischer Herkunft, egal jetzt ob deutscher Pass oder nicht, in der Türkei mehrfach auch Probleme hatten. Da ging es um ganz unterschiedliche Fälle, Drangsalierung auch, ja, meistens aber auch ausstehende Gehaltszahlungen. Ein ganz kurioser Fall war mal, dass ein türkischer Erstligist einen Spieler verpflichtet hatte, den dann nicht mehr bezahlt hatte, ihn dann auch transferieren wollte. Und der Spieler wollte dann weg, bekam aber nicht die Freigabe, weil keine Ablösesumme gezahlt wurde und trotzdem gab es auch keine Gehaltszahlung. Also das war schon sehr kurios und für den betreffenden Spieler war das auch eine ganz schwierige Phase. Man musste sich dann über untere deutsche Ligen dann hier wieder hocharbeiten, bis er dann irgendwann in der zweiten Liga landete. Dann war seine Renommee auch wieder sehr groß, dass dann auch wieder türkische Spitzenclubs auf ihn aufmerksam wurden. Er ist dann nochmal dahin gewechselt. Also da muss jeder dann natürlich auch genau wissen, was er tut und das Umfeld überprüfen. Es gibt auch aus der Türkei sehr positive Berichte von deutschen Spielern, also auch mit klassischer deutscher Herkunft, die darüber berichten, sehr, sehr warmherzig auch von den Fans empfangen worden zu sein und dass der Umgang sehr respektvoll war. Also es kommt immer auch so ein bisschen auf den Einzelfall an.
Jetzt haben wir schon viel über dieses Black Book gesprochen, sicherlich auch viele Neugierde geweckt und du hast gesagt, jeder kann das im Internet ansehen, da ist es veröffentlicht. Hast du diese Internetseite denn, dass die Hörer vielleicht auch mal sagen, Mensch, da gucke ich selber mal rein.
Ja, also www.fifpro.org ist die Seite der FIFPRO, des Internationalen Dachverbands der Spielergewerkschaften. Und da kann man dann ein bisschen suchen. Die haben auch eine entsprechende Suchfunktion. Oder wenn man Black Book Eastern Europe oder FIFPRO Employment Report eingibt bei Google, dann wird man auch relativ schnell auf die entsprechenden PDF stoßen.
Und damit können wir unser Gespräch beenden, weil jetzt nämlich keiner mehr zuhört. Sondern alles rennt jetzt ans Internet und sagt, wie heißt das nochmal? FIFPRO Employment Report muss ich auf jeden Fall eingeben. Ja, war ein sehr, sehr interessantes Thema, Uwe Baranowski, das ich mit dir besprochen habe. Ich habe auch bei der FIFPRO angefragt. Das ist ja eigentlich die zuständige Organisation, die aber leider so irgendwie nicht reagiert hat, um für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Netterweise hast du es dann nochmal gemacht als Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler in Deutschland. FIFPRO, sollen wir nochmal kurz erklären, was das nochmal eben ist?
Ja, die FIFPRO ist ein Dachverband der nationalen Spielergewerkschaften. Die FIFPRO arbeitet auch zusammen mit der FIFA, mit der UEFA. Es gibt unterschiedliche Projekte. Und die FIFPRO hat auch Sitze in der Stakeholder-Kommission der FIFA. Das ist quasi eine politische Kommission, ein Beratungsgremium, in dem auch Vertreter von Clubs und Ligen sitzen. Und deren Zuständigkeit es auch fällt, die entsprechenden entscheidungsbefugten FIFA-Organe dann zu beraten über Statutenänderungen, über Problemlösungen für aktuelle Fälle. Und vieles, was da besprochen wird und vorgeschlagen wird, wird auch umgesetzt. Zuletzt eben gute Neuerungen im Bereich des Transferrechts, besserer Schutz für die Spieler und ein wichtiger Punkt, der im Augenblick auch zur Reform ansteht, ist das Spielervermittlerrecht. Hier soll ein Clearinghouse eingeführt werden, es soll wieder eine Lizenzierung eingeführt werden, Spieler sollen auch wieder besser geschützt werden und das sind von daher gute Entwicklungen und innerhalb der FIFPRO stimmen sich die einzelnen nationalen Gewerkschaften auch ab. Wir sind vor vielen Jahren aus der FIFPRO zwar ausgetreten, haben aber ein Kooperationsabkommen weiterhin mit der FIFPRO-Division Europa und nehmen daher auch an den entsprechenden Sitzungen teil und lassen unsere Meinung einfließen. Und die FIFPRO bekommt jetzt auch einen deutschen Generalsekretär mit Jonas Bär-Hoffmann, der früher für die nationale Basketballergewerkschaft auch gearbeitet hat. Und von daher ist der Draht kurz.
Weil der deutsche Markt eben auch sehr, sehr wichtig ist und vor allem da funktioniert es. Das freut uns natürlich sehr. Urs Baranowski, sag schönen Dank, dass du im Moment Zeit hattest, obwohl unser Moment war schon wieder eine halbe Stunde lang. Aber es freut mich immer, mit dir zu sprechen und den Hörern von Bosses Bundesliga-Blog deutlich zu machen, Fußball ist mehr als nur dieses runde Ding ins Eckige zu schießen, sondern da ist auch ganz, ganz viel Arbeitsrecht dahinterstehend und wir haben es in dieser Ausgabe gehört, das wird leider nicht überall eingehalten auf der Welt. Umso schlimmer geht es vielen, vielen Profis. Und eingangs hast du gesagt, manch einer verdient nicht mehr 1.000 US-Dollar im Monat. Wie man davon leben soll, ist mir dann auch schleierhaft. Wollen wir gar nicht hoffen, dass diese Spieler noch verletzt sind, dann gibt es noch weniger. Dankeschön, Ulf Baranowski. Und ich könnte mir vorstellen, wir werden uns sicherlich immer wieder mal zumindest über Telefon zusammenschließen, um aktuelle Themen zu besprechen, wenn ich das denn darf. Dankeschön.
Immer gerne, in diesem Sinne. Bis denn.
Noch einmal die Internetsuchbegriffe, die ihr eingeben müsst, entweder fifpro.org oder ihr sucht nach fifpro Employment Report. Und da könnt ihr dann selber reingucken, das ist also frei zugänglich, welche Vereine sich wie gegenüber den Spielern verhalten haben. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also schaut euch das mal an. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. An dieser Stelle, und das ist ja meist immer das Ende einer Ausgabe, habe ich ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr vielleicht den Kontakt zu mir mal sucht. Das geht über Facebook, über Twitter, über LinkedIn, über Instagram. Es geht über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Denn es würde mich mal sehr interessieren, wie euch denn Bosses Bundesliga-Blog überhaupt gefällt. Habt ihr Kritik? Soll ich was anders machen, was besser machen? Habt ihr Vorschläge zur Verbesserung? Würde mich sehr, sehr freuen. Es gab Reaktionen. Bisher sind sie alle sehr, sehr positiv ausgefallen. Und es freut mich natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Wege, um euch da wöchentlich über die wichtigen Themen im Fußball zu informieren. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Alles Gute, schönes und erfolgreiches Fußballwochenende wünscht euch Ralf Bosse.